Ey, bei mir war in den ganzen letzten Wochen Instagram voll damit, bei dir bestimmt auch. Jan Böhmermann hat im ZDF-Magazin Royal aufgedeckt, Finn Kliman soll mit Masken betrogen haben. Und ihr kennt ihn bestimmt auch von YouTube, da ist er durch seine Handwerker-Videos bekannt geworden.
Jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz erklärt, was da eigentlich passiert ist, für alle, die da jetzt nicht ganz so tief drin sind. Finn Kliman hat 2020, also so die Phase, wo alle unbedingt Masken irgendwo hergebraucht haben, wo es die noch nicht irgendwie in jedem Supermarkt und so gab, Masken herstellen lassen, gemeinsam mit seinem Businesspartner und die dann über Online-Shops verkauft. Und er hat aber halt eben behauptet, dass die Masken in Europa und unter fairen Bedingungen hergestellt wurden.
Jan Böhmermann hat aber dann festgestellt, dass das so gar nicht stimmt und die Masken größtenteils nicht in Europa, sondern in Bangladesch produziert wurden. Und Bangladesch ist jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, besonders faire Arbeitsbedingungen zu haben. Also die Shops sind jetzt getäuscht worden, aber eben auch wir als Konsumenten.
Aber keine Angst, das hier wird jetzt keine Finn-Kliman-Folge. Darüber haben, glaube ich, auch schon genug andere Leute vor uns lange genug gesprochen. Uns hat jetzt einfach nur interessiert, wie kann sowas eigentlich passieren? Also wie kann es sein, dass jetzt auf Klamotten fair draufsteht, obwohl sie gar nicht fair hergestellt wurden? Und das wollen wir jetzt in dieser Folge auch herausfinden. Wann ist Mode wirklich fair und wie erkenne ich eigentlich, dass Mode fair ist oder eben auch nicht? Und was macht da jetzt eigentlich die Politik, um die ganze Fashion-Industrie fairer zu machen? Und wir wissen nach der Folge auch, warum Made in Bangladesch nicht immer gleich unfaire Bedingungen heißt und auf der anderen Seite aber auch Made in Europe nicht immer gleich faire Bedingungen heißt.
Ich bin Johanna.
Und ich bin Vicky und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die und Du.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Finn Kliman hat jetzt in den letzten Tagen auch mehrere Videos hochgeladen auf Instagram und hat versucht, die Sachen da mal zu erklären.
Zu jener Zeit hatte die ganze Welt nach Masken geschrien. 500 Mails am Tag aus zig verschiedenen Vorgängen und Verläufen gehörten da wirklich zu meiner Normalität. Ich muss mir klar eingestehen, dass ich den Prozess nicht mehr überblicken konnte. Das darf aber niemals passieren und somit übernehme ich, auch wenn ich weder Produzent noch Verkäufer war, eine Verantwortung. Durch diese Versäumnisse, mich in diesem Prozess nicht eingehend befasst zu haben, habe ich viele enttäuscht.
Was Finn Kliman hier eigentlich sagt, ist, dass er eigentlich gar nicht absichtlich diese ganzen falschen Angaben gemacht hat, sondern dass er einfach irgendwie den Überblick verloren hat. So Masken werden ja in einer ziemlich komplizierten Lieferkette hergestellt. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur eine Person, die das zuliefert, sondern es gibt jemanden, der die Stoffe produziert, der das zusammennäht. Und da meint er, dass er einfach durch diese ganzen einzelnen Schritte irgendwann den Überblick verloren hat. Aber wir haben uns gefragt, ist es nicht vielleicht auch die Pflicht von Firmen, dass sie diese Lieferkette einfach ganz genau kennen müssen und wissen, wo jeder einzelne Teil des Produkts herkommt und unter welchen Bedingungen der hergestellt wurde? Darüber sprechen wir jetzt mit Carina Bischoff von Fashion Revolution. Das ist eine weltweite Gruppe von Aktivisten und die haben sich zur Aufgabe gemacht, die Modewelt fairer zu gestalten. Carina selbst war auch schon mal in Bangladesch und sie hatte auch schon mal ein Modelabel. Sie kennt sich also ziemlich gut mit fairer Mode aus und kann uns auch sagen, ab wann Fashion eigentlich fair ist. Hi Carina.
Hallo.
Darf denn jetzt jeder, der ein Produkt anbietet, das einfach fair nennen?
Theoretisch schon. Fair ist kein geschützter Begriff und von daher könnte es jeder auf sein Produkt schreiben, der es möchte.
Also ist es dann so, dass die Shops dann einfach den Produzenten glauben, wenn die sagen, okay, das ist fair und dann wird es einfach so weiterverkauft oder wird das irgendwie geprüft oder so?
Also bei den Online-Shops kommt es auch darauf an, wie sie die Kriterien festlegen. Da gibt es vielleicht einen Fragenkatalog und der ist dann mit bestimmten Siegeln und Kriterien Mindestanforderungen gekoppelt, dann wird es erstmal abgefragt und im besten Fall dann auch kontrolliert. Aber es heißt nicht, dass jedes Mal, wenn jetzt ein Label neu dort ongeboardet wird, dass es dann komplett vorher diese ganzen Kriterien kontrolliert werden. Also manchmal verlassen sie sich auch natürlich auch erstmal auf die Informationen, die sie bekommen. Aber das hängt wirklich von Plattform zu Plattform ab.
Also es gibt auch da wieder keine Regeln.
Nee, natürlich kann man jedem glauben, der das sagt, aber Kontrolle ist dann doch besser. Es ist in der Verantwortung der Firmen und Brands auch, die Lieferkette zu kennen und zu durchschauen.
Ich höre jetzt hier raus und habe es auch selbst gemerkt, dass es als Kundin gar nicht so leicht ist, jetzt herauszufinden, was denn wirklich faire Mode ist. Also wir waren jetzt auch noch mal ein bisschen in den Läden, haben mal geschaut. Und also bei diesen ganzen großen Ketten wie jetzt H&M oder so, da sieht man ja dann immer, dass sie irgendwie mit Bio, Baumwolle und so werben. Aber wie genau kann ich dann sehen, was jetzt wirklich faire Mode ist und was nicht.
Wir haben es ja jetzt auch gesehen in den jüngsten Fällen, dass es wirklich auch jeder draufschreiben kann. Deswegen empfehlen wir eigentlich immer, sich erstmal mit den Brands ein bisschen zu beschäftigen, auf den Webseiten zu schauen. Wenn es ein Label ist oder ein Brand, was sich wirklich damit beschäftigt, dann werden die auch was auf der Webseite dazu schreiben oder in ihren Kanälen. Und an sich gibt es natürlich auch verschiedene Zertifizierungen, wie das GOTS-Siegel, Fairtrade-Siegel.
Wer steckt denn da eigentlich hinter den Siegeln?
Sehr unterschiedlich. Also da gibt es ja den grünen Knopf von der Bundesregierung und das ist das erste staatlich anerkannte Prüfsiegel. Auf der anderen Seite sind es Organisationen wie zum Beispiel die Fairwear Foundation. Auf der anderen Seite hat man auch Verbände. Also das ist, würde ich sagen, fast genauso breit gefächert wie auch der Siegelwald, den es gibt.
Es gibt ja dann doch ganz schön viele Siegel. Achten die alle auf die gleichen Sachen oder hat da jeder so seine Spezialität, seine Priorität, jedes Siegel?
Ja, genau. Da gibt es unterschiedliche Bereiche. Also fair und umweltgerecht sozusagen kann zum einen das Material sein und die Chemie, die in der Bekleidung ist, das allumfassendste Siegel, was wirklich die ganze Lieferkette mit abspiegelt, ist das GOTS-Siegel. Das ist der Global Organic Textile Standard. Und da kann man schon davon ausgehen, dass es eine sehr, sehr allumfassende Kontrollmechanismus ist. Der bezieht auch die sozialen Bedingungen mit ein, also das Wohlergehen der Näherinnen. Und auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel das Fair Trade Siegel, was ja auch sehr bekannt ist. Das konzentriert sich wirklich über die sozialen Bedingungen und wie wird der Bauer, der die Baumwolle erntet oder anbaut, bezahlt. Aber auch Siegel sind jetzt nicht die allumfassende Lösung, weil manche Labels sind so klein, dass sie sich gar keine Siegel leisten können. Und das ist für mich jetzt nicht ein Ausschlusskriterium.
Wieso können die sich das nicht leisten, die kleinen Label?
Die Siegel müssen auch bezahlt werden, um zertifiziert zu werden. Als Unternehmen bezahlt jeder dann auch natürlich Geld. Also jede Firma bezahlt Geld. Und dann gibt es auch Auditoren. Das sind Menschen, die dann auch von bestimmten Prüfinstituten eingesetzt werden, damit dann kontrolliert wird, dass das, was das Siegel verspricht, auch eingehalten wird. Und die müssen natürlich auch bezahlt werden. Also das ist auch eine nicht billige Sache, wenn man sich zertifizieren lassen möchte. Wenn jetzt jemand gar kein Siegel hat, aber er kann mir auch plausibel erklären, warum er das nicht hat und dass er das Geld vielleicht lieber in was anderes steckt und er bietet mir an, dass ich mir das auch vor Ort alles anschauen kann, dann traue ich dem schon eher. Aber mir persönlich gibt es auch ein sehr gutes Gefühl, wenn ich ein GOTS-Siegel auf einem Kleidungsstück sehe. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Und ich hinterfrage nicht jedes Mal kritisch, ist das jetzt wirklich GOTS-zertifiziert, sondern ich glaube dann auch diesem Unternehmen.
Das wollte ich gerade fragen. Also würdest du sagen, dass man dann auch einfach mal vertrauen muss, wenn sich vielleicht eine kleine Marke noch nicht so ein Label leisten kann, aber die trotzdem draufschreiben, okay, bei uns wird das so fair produziert, unsere Baumwolle kommt von da und ist so, dann soll man auch einfach mal vertrauen, würdest du sagen? Und wie würdest du ganz persönlich Fair Fashion definieren?
Ach, Fair Fashion ist soziale, umweltgerechte Kleidung. Obwohl umweltgerecht natürlich nicht nur unter fair ist. Also das ist dann natürlich eher nachhaltige Kleidung. Also fair verbinde ich jetzt persönlich mehr mit dem Thema, mit dem sozialen Aspekt.
Also dass man ausreichend bezahlt wird.
Dass die Arbeitsbedingungen und unter denen die Kleidung hergestellt wird, die Menschen, die die Kleidung hergestellt haben und auch die Tiere sozusagen gerecht behandelt werden, genau.
Was ist denn jetzt mit Made in Europe? Also heißt das jetzt automatisch, dass es da immer fair ist? Europa ist ja auch jetzt nicht unbedingt nur die EU. Also wie sieht's da aus?
Made in Germany ist so eine Art Gütebegriff, würde ich sagen, über die letzten Jahre. Aber es ist nicht geschützt in dem Sinne und auch Made in Europe. Das bedeutet, einer der letzten Arbeitsschritte, meistens so 10% sind vielleicht in dem Land hergestellt. Krass. Und der Rest kann auch im Ausland hergestellt werden.
Aber gibt es da dann gar keine Regeln, wie viel Prozent von dem Produkt zum Beispiel jetzt in Portugal hergestellt sein müssen, damit es Made in Portugal heißt?
Also es ist jetzt noch nicht so direkt deklariert. Also das, was ich jetzt gefunden habe bei meinen Recherchen im Vorfeld nochmal, da waren es so 10%, dann reicht es schon aus. Ach, aber krass, wer kontrolliert das im Nachhinein? Das ist auch wieder eine Sache. Ne? Es ist dadurch, dass es jetzt nicht so ein geschützter Begriff ist, könnte es eigentlich jeder dann trotzdem draufschreiben.
Heißt denn jetzt Made in Bangladesch automatisch, dass die Mode da unfair produziert wird?
Nein, auf keinen Fall. Es gibt auch in Bangladesch gute Initiativen. Also ich würde sagen, Fast Fashion Unternehmen plus Bangladesch, das ist schon ein bisschen kritischer, da muss man schon mal noch mal genauer hinschauen. Aber es gibt einige der nachhaltigsten Firmen, die dort aufgebaut werden. Da ist ja jetzt auch ein Wissensschatz entstanden über die letzten Jahre. Also bei mir persönlich, ich war auch vor Ort in Bangladesch. Ich hatte damals noch ein eigenes Label und wir hatten uns im Team zum Ziel gesetzt, es bringt jetzt nichts, wenn wir das Land boykottieren und nichts mehr dort herstellen, sondern wir wollen in das Land gehen und zeigen, dass es auch anders geht.
Aber du würdest auch sagen, dass es jetzt nicht unbedingt besser ist, wenn man sagt, okay, gar nichts mehr in Bangladesch herstellen, sondern vielleicht nur noch fair in Europa, weil es schafft ja auch viele Arbeitsplätze und man sollte eher da die Arbeitsbedingungen verbessern, statt jetzt zu sagen, wir produzieren nur noch woanders.
Genau, ich denke, so ein Mix ist gut. Als ich vor Ort war in Bangladesch, habe ich eher diese Vorzeigeunternehmen gesehen. Es gibt da sicherlich dann natürlich auch auf der anderen Seite sehr, sehr viele Produktionen, wo das nicht der Fall ist. Das weiß ich auch von meinem Kollegen Max Gilgenmann, der in Bangladesch sehr oft vor Ort war und wirklich die ganze Bandbreite auch erlebt hat und hat es auch nochmal für uns festgehalten.
Hey, Johanna und Vicky. Ich war vor der Pandemie auf jeden Fall sehr viel in Bangladesch. Das erste Mal 2010 und habe jede Menge Fabriken dort gesehen, groß und klein, gut und schön und schlecht und bitter, sage ich mal. Wenn man sich ein Bild machen will, ich glaube tatsächlich für die meisten Menschen ist allein die Geräuschkulisse in so einer Fabrik ist nicht alltagstauglich, sage ich mal. Also es ist halt, es ist laut, es ist Nähmaschine neben Nähmaschine neben Nähmaschine. Im Zweifelsfall, Bangladesch ist heiß, es ist sowieso stickig. Wenn man Pech hat, gibt es wirklich nur so 2-3 Ventilatoren. Und man hat jede Menge meistens sozusagen Stofffasern, die in der Luft hängen, ne? Weil es wird ja kontinuierlich, werden die Stoffe geschnitten, irgendwo angeschnitten. Im Endeffekt ist es eine Arbeitsatmosphäre, sowohl akustisch wie auch in der Luft, die man sich hier einfach kaum vorstellen kann. Und ich denke, also allein mal so, sich so eine Geräuschkulisse reinzufahren, was das macht, wenn da hunderte Nähmaschinen stehen und alle möglichen anderen Apparaturen rechts und links und das durchgängig ballert. Also es bleibt ein relevanter Stressfaktor für den Körper. Also ich muss sagen, in den größeren Nähfabriken, in denen ich war, ist es meistens eine relativ schüchterne Stimmung. Man spürt auch, dass es meistens halt männliche Aufseher gibt, die sozusagen sogenannte Lines unter sich haben. Also eine Line ist halt eine Linie mit den verschiedenen Arbeitsschritten, wo im Akkord gearbeitet wird, kann ungefähr 20 Personen lang sein, so eine Linie. Und das sind halt aber meistens Frauen, die dort arbeiten. Und jede Näherin macht sozusagen immer den gleichen Arbeitsschritt, keine Ahnung wie viel, 100 Mal am Tag, sehr repetitiv. Und meistens gibt es halt tendenziell eine männliche Person, die genau diese Linie sozusagen beobachtet und dafür sorgen soll, dass sie möglichst immer läuft und so schnell wie möglich läuft. Ich habe sehr unterschiedliche Stimmungen kennengelernt. In manchen Fabriken ist alles okay und man denkt so, okay, das scheint hier, ne, man scheint sich hier wohlfühlen zu können, auch wenn es wahrscheinlich eine sehr stressige Arbeit ist. In anderen fühlt es sich wirklich nicht gut an. Und da kann man schon schnell das Gefühl bekommen, dass halt einfach die hierarchischen Ebenen, die Machtstrukturen innerhalb der Fabrik besonders stark ausgenutzt werden. Und es ist allzu oft, dass halt eben genau all diese Management-Positionen von Männern und gern auch von irgendwelchen Onkels aus der Familie so rechts und links sozusagen besetzt werden, sodass da innerhalb der Fabrik Management sozusagen ein hohes Vertrauensverhältnis ist, ein starkes Machtverhältnis, aber halt eine ganz starke Abgeschiedenheit zu den Arbeiterinnen. Und wenn man mehr in diese Werkstätten guckt, in den Hinterhöfen, das ist immer noch ein Problem. Die Intransparenz in den Lieferketten führt halt dazu, dass auch große Fabriken oder mittelgroße Fabriken Aufträge einfach untervergeben. In der Praxis ist es natürlich allzu oft ein unglaubliches Machtgefälle von den großen Fabriken zu diesen Hinterhofwerkstätten, so dass die gar keine Chance haben, ihre Preise zu verhandeln und wirklich in einer sehr prekären Lage sind und nur für ihr Überleben arbeiten und die Chance natürlich hoch ist, dass dort dann auch Familienmitglieder, die eigentlich lieber in die Schule gehen sollten, mit eingebunden werden. Und da gibt es nichts anderes dann unbedingt, außer Essen, Schlafen, Arbeiten. Das ist der Alltag. Da ist kein Platz für Hobbys oder so.
ich habe jetzt direkt so Bilder im Kopf, wie es in diesen Fabriken aussieht. Das hat mich auch irgendwie total mitgenommen, gerade auch mit der Kinderarbeit, dass da Kinder gar nicht mehr zur Schule gehen können, sondern einfach da unter so richtig unwürdigen Bedingungen nähen müssen. Und jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr, eigentlich Klamotten zu kaufen, die aus so Fabriken kommen. Es gibt aber zum Glück auch so ein paar Siegel und die Siegel zeigen eben, dass ein Modestück, was eben so ein Siegel hat, nicht aus so Fabriken kommt. Jetzt wäre es natürlich auch cool, wenn wir die sehen könnten, aber das könnt ihr auf dem Instagram-Account von den Öko-Checkern, den haben wir euch auch mal in den Shownotes verlinkt, und da zeigen die auch mal, wie überhaupt eine Modemarke zu so einem Siegel kommt.
Ich habe jetzt auf jeden Fall mitgenommen, dass Made in Europe nicht immer das krasseste und faireste ist, sondern dass auch einfach oft dann nur am Ende noch, keine Ahnung, ein Knopf dran gemacht wird und dann können wir uns alle dafür feiern, dass wir was gekauft haben, wo Made in Europe draufsteht.
Ja, ich habe mir auch letztens Sandalen gekauft, da stand dann Made in Germany drauf. Sorry, das klingt jetzt ja nach Alman, aber die sehen eigentlich ganz cool aus. Und da frage ich mich halt jetzt auch, ja, wurde jetzt auch nur die letzte Schnalle hier in Deutschland dran gemacht und der Gast kommt auch aus einem Land, wo es eben keine fairen Arbeitsbedingungen sind. Also auch hier werden wir als Konsumenten ja ständig verarscht eigentlich.
Das Gespräch hat auch nochmal gezeigt, dass diese Lieferketten einfach so voll unübersichtlich und kompliziert sind, dass man da irgendwie vielleicht gar nicht so richtig den Überblick drüber behalten kann. Und dagegen möchte jetzt aber die Bundesregierung was machen, und zwar mit dem Lieferkettengesetz. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört. Das soll jetzt 2023 in Kraft treten und die Bedingungen von Menschen zum Beispiel in Bangladesch verbessern. Weil ich habe mich schon gefragt, es kann ja irgendwie nicht sein, dass wir in Deutschland einfach so voll davon profitieren, dass Menschen in anderen Ländern unter so unfairen Bedingungen arbeiten müssen. Und genau darüber reden wir jetzt auch nochmal mit Christopher aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hi Christopher.
Hi.
Was soll sich denn durch das Lieferkettengesetz überhaupt ändern?
Also im Prinzip kann man sagen, da steht drin, wenn eine Firma aus Deutschland was verkauft, ob es jetzt Handys sind oder ob es Klamotten sind, das ist ganz egal, da müssen die bei ihren Zulieferern dafür sorgen, dass es da auch ordentlich zugeht. Also, dass keine Menschenrechte verletzt werden, dass Umweltstandards eingehalten werden, dass keine Zwangsarbeiter eingesetzt werden, keine Kinder bei der Arbeit eingesetzt werden oder zum Beispiel kennt man es aus der Klamottenindustrie ja auch, dass da große Landschaften, Landstriche vergiftet werden, wo die Menschen dann gar nicht mehr richtig wohnen können. Dass das genau eben nicht passiert, das müssen die kontrollieren, die dann hier die Sachen verkaufen. Sonst können sie hohe Geldstrafen bekommen.
Wie ist da so deine Einschätzung? Sieht das jetzt einfach als Gesetz ganz gut aus oder bringt das auch wirklich was?
Also man muss sagen, es gibt an diesem Gesetz schon auch große Zweifel, vor allem, weil ursprünglich war da ein sehr, sehr viel strengeres Gesetz geplant. Das war aber mit der alten Bundesregierung so nicht zu machen. Da gab es einen CDU-Wirtschaftsminister und der hat gesagt, nee, das kriegen wir nicht hin, das will ich nicht, weil da würden wir die Wirtschaft zu sehr schädigen. Deswegen wurde dieses Gesetz immer weiter abgeschwächt, bis es das Gesetz wurde, das wir jetzt kennen, das jetzt auch verabschiedet wurde. Ein Beispiel, die deutschen Firmen, über die wir gerade gesprochen haben, die müssen nur das erste Glied in der Kette kontrollieren können. Das heißt, wenn die was einkaufen, ein T-Shirt zum Beispiel, dann müssen die nur kontrollieren, dass der ihnen das T-Shirt hierher verkauft hat, ordentlich arbeitet. Alles, was danach passiert, ob der jetzt irgendwelche Subunternehmer beschäftigt oder irgendwelche anderen zwielichtigen Firmen, die dann ihre Leute nicht gut behandeln, das müssen die gar nicht prüfen. Und da sagen Experten, also das ist vielleicht mal ein Anfang, aber viel mehr ist es auch nicht. Transparency International sagt zum Beispiel, das ist besser als nichts, aber eigentlich müsste das sehr, sehr viel strenger sein.
Also so wirklich die ganze Lieferkette wird da gar nicht kontrolliert?
Nö, die können das natürlich tun, wenn sie das wollen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ihnen ein Hinweis gegeben wird, dass irgendwo in dieser Lieferkette doch jemand irgendwelche Schweinereien betreibt, dann müssen sie dem nachgehen. Das ist aber in der Praxis relativ schwierig nachzuweisen, dass es diesen ernstzunehmenden Hinweis gab und dass die Firma dann da nichts gemacht hat. Also das steht da so drin, aber ob das am Ende umsetzbar ist, das glauben viele eben nicht.
Jetzt bringt es ja auch vielleicht gar nicht so viel, wenn nur Deutschland das Lieferkettengesetz hat. Ist da auch was auf EU-Ebene geplant?
Ja, und das ist dann sozusagen auch besser, weil dann auch mehr betroffen sind. Man muss ja immer sagen, ein Land wie Deutschland, ja, hier wohnen über 80 Millionen Menschen, aber das ist auf die Weltbevölkerung gerechnet natürlich gar nicht so groß. Also ist es gut, dass auch die EU da jetzt was macht. Das ist die sogenannte Textilstrategie. Da steckt sehr, sehr viel drin, was da eben auch uns betrifft, wenn wir da unsere Kleidung einkaufen gehen. Also es soll um Nachhaltigkeit gehen, es soll um Umweltschutz gehen und so weiter. damit auf der einen Seite auch nicht so viel weggeworfen wird. Aber es soll eben auch darum gehen, dass die Hersteller die Kunden nicht so leicht reinlegen können. Da gibt es ja das Wort Greenwashing. Das bedeutet, dass eine Firma wirklich nur das absolute Minimum macht, was sie so tun müsste, sich aber riesig dafür feiert, dass sie super grün ist zum Beispiel. Das bedeutet Greenwashing und das soll damit unterbunden werden. Und die EU will sich in dieser Textilstrategie auch für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Sie will das auch besser kontrollieren lassen. Sie will da auch mit den Ländern selbst dann verhandeln. Das alles steht da drin. Aber was auch drin steht, ist, dieser Zeitplan, um den es da geht, geht bis 2030. Also jetzt sind das noch fast 8 Jahre. Und erst im Laufe der Zeit werden wir sehen, ob das auch wirklich was bringt. 2030 ist ja noch eine ganze Weile.
Das heißt, es tritt später als das Lieferkettengesetz in Deutschland in Kraft?
Genau, das tritt später in Kraft. Es wird auch noch nicht so lange diskutiert wie das Lieferkettengesetz. Und solche Dinge, vor allem wenn sie wirklich gravierende Änderungen bringen sollen, die brauchen eben immer lang, vor allem wenn die EU da involviert ist, weil das ist ja nicht die EU als Behörde, sondern das sind ja alle Mitgliedsländer, die da auch mitziehen müssen und das dauert dann immer ein bisschen.
Was mich jetzt frage, wenn man ja weiß, wie schlecht die Arbeitsbedingungen in Bangladesch zum Beispiel sind, wieso produzieren wir dann nicht einfach mehr in Europa? Also wieso setzt die Politik sich nicht mehr dafür ein?
Also das Grundproblem von allem ist, es ist eben teurer. Also eine Produktion in Europa ist immer teurer als zum Beispiel eine Produktion in Bangladesch oder in manchen afrikanischen Ländern, weil die Menschen hier eben schon sehr viel länger, sehr viel mehr Geld verdienen. Und jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jetzt in Bangladesch einem Arbeiter 200 Euro umgerechnet zahlen müsste, der könnte in Europa davon ja praktisch gar nicht leben. So, deswegen ist das immer in Europa teurer und von daher verlegen eben viele Firmen ihre Produktion dorthin. Das ist nicht nur bei Kleidung der Fall, das ist bei ganz, ganz vielem der Fall. Das ist bei so Gebrauchsartikeln der Fall. Wir haben das zum Beispiel auch in der Corona-Krise gemerkt, dass plötzlich ganz viele Dinge nicht mehr da waren, die eigentlich aus Asien zum Beispiel kommen. Und das liegt eben daran, dass es zu teuer ist. Manche sagen dann auch, sie kriegen das dann auch gar nicht mehr verkauft, wenn sie das hier machen würden. Also es geht gar nicht nur um die Löhne, sondern sie müssten dann ja den Preis erhöhen, dann kauft es ihnen keiner mehr ab. Also das ist das nächste Problem. Und da ist dann immer die Frage, was soll Politik da genau machen? Das ist gar nicht viel, was Politik da machen kann. Das Lieferkettengesetz zeigt das ja sehr deutlich, wie viel da am Ende doch nur möglich ist, weil die Wirtschaft in Deutschland auch, nennen wir es mal, eine gewisse Macht hat. Das Wirtschaftsministerium, das ist immer traditionell sehr, sehr mächtig und das haben wir dann auch gesehen. Dann sagen die, ja, wenn wir das jetzt zu streng machen, schadet das der Wirtschaft. Das nächste Problem ist, es geht gar nicht nur darum, was ist überall teurer oder günstiger. Die Politik kann das den Firmen auch gar nicht vorschreiben, wo die Sachen produzieren müssen. Dann hätten wir so eine Art Staatswirtschaft und das funktioniert hier so nicht.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass immer mehr Produktionen trotzdem nach Europa gehen würde, dann würden ja auch in Bangladesch oder auch in anderen Ländern viele Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Ist das dann unbedingt fairer oder ist es nicht vielleicht besser, wenn man deren Arbeitsbedingungen dort verbessert?
Klar wäre das besser, die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern, ja. Aber auch da ist dann eben die Argumentation, ja, wenn wir die jetzt verbessern, dann wird das ja auch teurer. Und dann ist die Frage, wer garantiert, dass die Hersteller dann nicht in das nächste Land ziehen? So, das ist schon ganz oft passiert. Also früher war zum Beispiel China ein sehr günstiges Herstellungsland. Alles Mögliche kam aus China. Das ist mittlerweile in Anführungszeichen auch zu teuer geworden. Deswegen geht man ja weiter nach Bangladesch oder in Länder nach Afrika. Das ist also schon passiert. Und dann ist ja auch sozusagen nichts gewonnen. Also wenn man diese Arbeitsbedingungen verbessern will, nachhaltig und auch für alle, die in so einer Lieferkette irgendwie ein Teil davon sind, dann müssten eigentlich auch alle weltweit an einem Strang ziehen, weil weder ein Land wie Deutschland mit seinen 80 Millionen Leuten noch eine EU mit mehr Leuten, aber auch nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung kann da wirklich viel ausrichten, leider.
Danke, Christopher.
Gerne.
Irgendwie ein bisschen ernüchternd, weil die Politik gar nicht so viel machen kann, wie man sich vielleicht erhoffen würde. Man denkt ja immer so, ja, wenn die irgendwelche Gesetze oder Regeln machen, dann wird irgendwie vielleicht irgendwie alles besser. Aber es ist nicht so einfach, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, in Bangladesch gibt es fairere Bedingungen, dann gehen diese Produzenten in andere Länder. Also es ist irgendwie so, bis man mal alle Länder durch hat. So, ich weiß gar nicht, wo das dann am Ende enden soll.
Ja, wir können uns halt irgendwie noch nicht auf Politik und Fashion-Label alleine verlassen, dass die sich drum kümmern, dass es fair hergestellt wird. Und deshalb liegt es dann schon irgendwie auch bei uns, dass wir unsere Kaufentscheidung nochmal überdenken, zu denken, brauche ich das wirklich oder will ich das jetzt nur unbedingt die 10. Hose kaufen?
Oh ja, aber ich muss auch wirklich so sagen, bei mir selbst könnte ich auch einfach mal anfangen. Also, dass man wirklich noch mal mehr Gedanken darüber macht, so braucht man das Teil jetzt wirklich oder ist es jetzt einfach nur ganz cool zu haben? Und wenn man dann so, also ich weiß, dass diese Bedingungen scheiße sind, aber trotzdem kauft man ja noch Fast Fashion.
Ja.
Und das heißt ja auch nicht, dass man das jetzt, also ich werde immer noch irgendwelche Teile Fast Fashion kaufen, aber so, man sollte schon noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, ist es jetzt wirklich nötig oder kann man das vielleicht auch irgendwo zum Beispiel Secondhand kaufen? Was hier jetzt in Berlin auch voll die Luxusposition ist, weil in jeder Straße gefühlt 5 Secondhand-Läden sind. So zum Beispiel in Trier oder so ist das jetzt auch nicht so, dass man einfach so easy an coole Secondhand-Sachen rankommt. Aber da gibt es ja auch ganz coole Apps und sowas, wo man da auch einfach online was bekommen kann.
Falls ihr jetzt noch mehr über die Secondhand-Branche wissen wollt, dann hört auch mal gerne in den Grünphase-Podcast rein von Puls. Raffi und Hanna, das sind die beiden Hosts des Podcasts, die haben sich mal in den Challenge gesetzt, ihren aussortierten Klamotten noch eine zweite Chance zu geben und haben da dann auch gemerkt, dass es eben gar nicht so einfach ist, Altkleider nochmal zu verwerten. Hört da gerne auch mal rein. Der Link dazu ist in den Shownotes.
Und jetzt interessiert uns natürlich auch voll, was habt ihr aus der Folge mitgenommen? Also sagt ihr jetzt auch, Fast Fashion, denke ich jetzt nochmal drüber nach? Oder denkt ihr euch auch, gut, das war mir auch schon vorher bewusst, aber vielleicht kaufe ich einfach trotzdem noch weiter ein? Schreibt uns da auf jeden Fall gerne sowas.
Und auch, wenn ihr Tipps habt.
Ja, genau, stimmt. Wenn ihr Tipps habt, wie man irgendwie noch nachhaltig konsumieren kann, dann schreibt es dann super, super gerne einfach über Insta oder einfach eine Mail. Da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir was von euch hören.
Und lasst uns auch wie immer gerne eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Das geht bei Spotify ganz einfach, wenn ihr auf unserem Podcast seid, indem ihr uns da ein paar Sterne geben könnt. Oder eben bei Apple Podcast, da kann man sogar noch was schreiben. Und da würden wir uns auch über ein paar nette Worte von euch freuen.
Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss!
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Skript Henrike Möller, Redaktion Julia Nestlin, Timo Klump und Christopher Jänert.